Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 3. Moses, von Ägypten nach Kanaan. Seit dem großen Picknick auf der Stadtwiese sind schon wieder viele Tage vergangen. Das Wetter ist schlecht geworden und es regnet und regnet. Kimia beendet seine Hausaufgaben. Heute haben sie Deutsch und Mathe aufgehabt. Alles kein Problem für Kimia. Aber was jetzt? Eigentlich hatte er vorgehabt, sich mit seinem Freund Kevin zu treffen. Sie wollten auf dem unbebauten Gelände ganz in der Nähe mit ihren Rädern crossfahren. Aber bei dem Regen... Vielleicht können sie ja ein bisschen an seine Spielkonsole. Mama, ich fahre zu Kevin, ruft Kimia seiner Mutter auf Farsi zu. Gut, aber sei bitte um 18 Uhr wieder zu Hause, wir wollen dann essen, antwortet seine Mutter Saba. Kimia nimmt seine Regenjacke, holt sein Fahrrad aus der Garage und düst los. Zum Glück schüttet es jetzt nicht mehr so stark, sodass seine Jeans nur ein bisschen nass wird. Bei Kevin angekommen, verziehen sie sich in dessen Zimmer. Kimia sieht sich um. An den Wänden hängen neue Poster von einem Computerspielhelden und im Schrank stehen ein paar Bücher. Die meisten über Ägypten und Mumien. Kevin liebt Mumiengeschichten. Auf Kevins Bett entdeckt Kimia heute einen großen Bildband. Er schaut sich ihn genauer an. Wow, die Pyramiden! Die wollte ich schon immer mal sehen, ruft Kimia begeistert und blättert weiter. In dem Buch sind viele Bilder, die verdeutlichen, wie die Pyramiden gebaut wurden. Es gibt anschauliche Zeichnungen der Technik, die beim Bau angewendet wurde, und vom Inneren der Pyramiden. Wir fliegen in den Weihnachtsferien nach Ägypten, erklärt Kevin stolz. Das wird echt cool. Wir gehen auch zu den Pyramiden, hat Papa mir versprochen. Nicht schlecht, murmelt Kimia ein bisschen neidisch. Wurden die Pyramiden nicht von Sklaven gebaut? Weiß ich nicht genau. In dem Buch steht darüber nichts. Es ist mir auch egal. Ich finde es viel spannender, wie sie gebaut wurden. Kevin zeigt auf eine Zeichnung, die einige Handwerker bei der Arbeit zeigt. Kevin ist begeistert von der Technik, die die alten Ägypter damals schon angewendet haben. Stimmt es, dass die Priester die Gräber der Pharaonen verflucht haben, damit sie keiner ausräubert? Da war doch wahnsinnig viel Gold und so drin. Wenn ich nur die Maske hier sehe, Kimia ist beeindruckt. Das erzähle ich dir am besten, wenn wir wieder da sind. Dann weiß ich bestimmt mehr darüber, antwortet Kevin. Was hältst du von einer Runde PlayStation? Ich habe zum Geburtstag ein neues Spiel bekommen. Ja, klar. 2 Tage später sitzen Merle und Kimia im Wohnzimmer bei Merle am Computer. Kimia will mehr über die Pyramiden herausfinden. Da betritt Merles Oma Antonia das Wohnzimmer. Hallo Merle-Maus, begrüßt sie ihre Enkelin. Oma, ruft Merle, hüpft vom Stuhl, umarmt sie und drückt ihr 2 dicke Schmatzer auf die Wangen. Oma Antonia knuddelt Merle fest und erkundigt sich nach ihrem Befinden, wie es in der Schule läuft und was sie gerade machen. Nachdem Kimia Merles Oma ebenfalls begrüßt hat, erklärt er, wir suchen was über die Pyramiden im Internet. Mein Kumpel Kevin fährt im Urlaub dorthin und hat mir ein Buch gezeigt. Jetzt will ich mehr wissen. Das ist ja prima, dass du dich weiter informieren willst. Die Pyramiden sind schon eine Meisterleistung und die Ägypter hatten eine sehr hoch entwickelte Kultur. Da will ich euch mal nicht stören, sagt Oma Antonia lächelnd, überlässt die Kinder dem Internet und geht in die Küche, um mit Kerstin einen Kaffee zu trinken. Kimia benutzt eine Suchmaschine extra für Kinder und findet jede Menge nützlicher Informationen. Nach einer Stunde am Rechner kommt Merles Mutter ins Wohnzimmer und verscheucht die Kinder vom Computer. So, jetzt ist genug. Bestimmt habt ihr in der Zwischenzeit einige spannende Seiten über die Pyramiden gefunden. Oh ja, Mehr als wir uns angucken konnten. Wir haben sogar herausgefunden, dass die Pyramiden höchstwahrscheinlich gar nicht von Sklaven erbaut worden sind, sondern von vielen Arbeitern, die sogar stolz darauf waren, mithelfen zu dürfen, das Grabmal des Pharaos zu bauen, erklärt Merle begeistert. In den Gräbern hat man nicht nur Mumien von Menschen gefunden, sondern auch von Tieren und ganz viele Alltagsgegenstände. Ja, die dachten, die könnten sie mit ins Jenseits nehmen. Die Ägypter glaubten auch an viele Götter und manche von den Göttern hatten Tierköpfe. Die Bilder habe ich in Kevins Buch gesehen, fährt Kimia fort. Nun kommt auch Oma Antonia dazu. Stiere und Krokodile waren heilige Tiere und so ein komischer Käfer. Kimia überlegt, der Name ist kompliziert. Sarakn, Sakabe, Mann, wie hieß der Käfer noch gleich? Vielleicht Skarabäus? Hilft Kerstin. Genau. Das mit den vielen Göttern war dann bei den Ägyptern wie bei den Menschen in Mesopotamien, wo Abraham alle Götterstatuen zerschlagen hat. War nicht Moses in Ägypten und hat die Juden da herausgeführt? Moses hat aber keine Götterbilder zerschlagen, oder? Fragt Merle. Oma Antonia und Merles Mutter lachen. Nein, das hat er nicht. Wie kam eigentlich Moses Familie nach Ägypten? Abraham hatte sein Volk doch nach Kanaan geführt, überlegt Merle. Oma Antonia denkt kurz nach und antwortet dann. Also, die Hebräer lebten schon lange Zeit in Ägypten. Ihr wisst ja schon, dass aus Abrahams Familie und seinen Nachkommen ein großes Volk aus 12 Stämmen wurde. Da gab es einen Enkel von Abraham, den Jakob. Gott erneuerte seinen Bund mit den Nachkommen Abrahams und gab Jakob einen neuen Namen, nämlich Israel. Darum sagt man gerade in der Moses-Geschichte auch oft, die Kinder Israels, wenn man von den Hebräern spricht. Nun hatte Jakob 12 Söhne und von diesen wurde besonders der Jüngste, Josef, von seinem Vater sehr geliebt. Josef hatte bedeutungsvolle Träume und konnte auch Träume deuten. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, weil ihr Vater ihn so besonders liebte. Sie dachten darüber nach, wie sie ihn loswerden könnten. Als am Weideplatz ihrer Schafe einmal eine Karawane vorüberzog, ergab sich eine gute Gelegenheit. Sie verkauften Josef einfach an die Kaufleute. Diese Kaufleute wiederum verkauften den armen Josef an Potiphar, den Oberst der Leibwache des Pharaos von Ägypten. Dort stieg Josef jedoch bald zum Berater des Pharaos auf, denn er konnte die Bedeutung der Träume des Herrschers erklären. Mit der Zeit wurde er ein geachteter Mann, obwohl er Hebräer und Sklave war. Als Ägypten und die angrenzenden Länder von Dürren und Missernten heimgesucht wurden und Hungersnöte die Folge waren, musste das ägyptische Volk nicht hungern. Denn Josef hatte weise vorgesorgt und in den guten Jahren mit reicher Ernte große Vorräte anlegen lassen. Es sprach sich auch in Josefs Heimat herum, dass es in Ägypten noch reichlich Getreide gab. Und so zogen Josefs Brüder nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Dies war der Anfang der Versöhnung zwischen Josef und seiner Familie. Auch Vater Jakob zog kurz darauf mit dem Rest seiner Sippe nach Ägypten. So kamen also die Hebräer nach Ägypten und sie bauten sich dort erfolgreich ein neues Leben auf. Über viele Generationen hinweg führten die Hebräer in Ägypten ein gutes Leben. Aber als eines Tages wieder einmal ein neuer Pharao den Thron bestieg, begann er, die Israeliten zu fürchten, denn sie waren wohlhabend, mächtig und zahlreich. Er befürchtete, dass sie zu einer Gefahr für seine Macht werden könnten. So fing er an, das Volk Abrahams zu unterdrücken und zu versklaven. Außerdem wollte er, dass alle neugeborenen Söhne dieses Volkes getötet werden sollten. Er fürchtete, dass aus ihnen Soldaten werden könnten, die sich eines Tages vielleicht gegen ihn wenden könnten. Eine schlimme Zeit begann für die Hebräer und sie flehten zu Gott um einen Befreier aus ihrer Knechtschaft. Das war ja ganz schön gemein, ruft Merle empört. Die armen Babys! Ja, da hast du recht, aber Menschen tun oft schlimme Dinge, nur weil sie sich vor jemanden oder etwas fürchten, erklärt ihre Oma. Wie hieß der Pharao, der das tat, will Kimia wissen, denn er hatte verschiedene Namen im Internet gelesen. Leider lassen sich diese Ereignisse zeitlich nicht mehr genau zuordnen. Die Theologen, das sind Religionsgelehrte, und die Wissenschaftler sind sich nicht einig, ob Moses ein Zeitgenosse von Ramses II. Oder Thutmosis III. War. Ich habe von beiden gelesen. Das waren ziemlich berühmte Pharaonen, brüstet sich Kimia ein bisschen. Nun, Moses kam in einer dieser hebräischen Familien zur Welt und seine Mutter hatte natürlich schreckliche Angst, dass man ihren kleinen Sohn auch töten würde. Sie war eine gottesfürchtige Frau und so betete sie um eine Lösung. Während sie Gott um Hilfe anflehte, kam ihr der Gedanke, ihren kleinen Moses im Schilf des Nils zu verstecken. Während sie so versunken im Gebet war, vermittelte ihr Gott, dass er Moses behüten und zu einem Gesandten für das Volk Abrahams machen werde. Und so legte die Mutter Moses vertrauensvoll in ein Körbchen und versteckte es im Schilf des Nils. Moses Schwester Miriam verbarg sich in der Nähe, um zu beobachten, wie es ihrem Brüderchen ergehen würde. Schon bald kam eine pharaonische Prinzessin an den Nil, um zu baden. Sie fand das Körbchen mit Moses und beschloss, das Kind mit an den Hof zu nehmen. Damit war Moses in Sicherheit. Miriam kam wie zufällig herbei und erbot sich, eine Hebräerin als Amme für das Baby zu organisieren. An wen mag sie da wohl gedacht haben? Merle kichert, bestimmt an die Mutter von Moses. Genau. Und so kam Moses an den Pharaonenhof und wurde als Prinz großgezogen. Als er ein junger Mann geworden war, wurde offensichtlich, dass er mit großem Wissen und Urteilskraft begabt war. Aber er stotterte. Sein Sinn für Gerechtigkeit war besonders ausgeprägt. Eines Tages beobachtete der junge Moses, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug und misshandelte. Das machte Moses furchtbar wütend und er eilte hinzu. Er schlug den Ägypter mit einem Schlag nieder. Bedauerlicherweise tötete dieser Schlag den Mann. Moses wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte und bat Gott um Vergebung. Doch die Tat sprach sich schnell herum und da Moses vom Pharao nicht zum Tode verurteilt werden wollte, floh er in das Land Midian. Heute heißt dieses Gebiet Sinai und liegt zwischen Ägypten und Israel. Moses fand Arbeit als Hirte und heiratete bald die Tochter seines Arbeitgebers. Ihr Name war Zippora. Tja, und so war es einem ägyptischen Prinz ein Hirte geworden. Eines Tages hütete Moses wieder die Schafe in der Nähe eines Berges namens Horeb. Da geschah etwas Sonderbares. Moses erblickte in der Ferne ein Feuer. Er ging näher und entdeckte einen brennenden Dornenbusch. Allerdings verbrannte das Feuer den Busch nicht, sondern aus seinen Flammen erscholl plötzlich die machtvolle Stimme Gottes. Mose, Mose! Moses antwortete, hier bin ich. Gott befahl ihm, die Schuhe auszuziehen, denn dies sei heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Moses war erschrocken und bedeckte sein Gesicht, erfüllt von Scheu und Furcht beim Anblick seines Herrn. Gott sprach zu ihm: Ich habe die Not und die Bedrängnis meines Volkes gesehen und ihr Wehgeschrei gehört. Ich werde sie erretten und zurück in das Land ihrer Väter nach Kanaan führen, in ein Land, darin Milch und Honig fließen. Dich, Moses, will ich zum Pharao schicken, damit du mein Volk aus Ägypten führest. Diese Erfahrung erschütterte Moses und er fühlte sich zunächst überfordert von dieser Aufgabe. Er brauchte einige Zeit, bevor er imstande war, Gottes Auftrag anzunehmen. Er fürchtete sich nicht nur davor, nach Ägypten zurückzukehren, wo er einen Mord begangen hatte, sondern vor allem kein Gehör zu finden, weil er stotterte. Doch Gott gab Moses Mut, Kraft und die Befähigung, seinen Auftrag auszuführen. Er stellte ihm seinen Bruder Aaron zur Seite, der ein guter Redner war und für ihn sprechen sollte. So erwählte Gott Moses als seine Manifestation für das Volk Israel und alle Menschen, die bereit waren, seine Botschaft anzuhören. Moses und Aaron machten sich also auf nach Ägypten. Dort gingen sie zum Pharao und Moses verkündete, dass er von Gott, dem einen und einzigen, gekommen sei, um sein Volk aus der Knechtschaft zu befreien und forderte den Herrscher auf, die Hebräer mit ihm nach Kanaan ziehen zu lassen. Wie wir schon festgestellt haben, glaubten die Ägypter ja an viele Götter und an den Pharao als Gott gleich. Und so verspottete der Pharao Moses. Moses jedoch sprach eindringlich von der Kraft und Macht Gottes und ließ sich nicht beirren. Da forderte der Pharao ihn auf, einen Beweis für die Macht Gottes zu zeigen. Moses warf seinen Hirtenstab auf den Boden und er verwandelte sich in eine Schlange. Allerdings war der Pharao nicht sonderlich beeindruckt, sondern rief nach seinen Priestern, die das gleiche Wunder vollbrachten. Doch die Schlange aus Moses Stab verschlang die der Priester. Moment mal, unterbricht jetzt Kimia Oma Antonia. Wie soll das denn gehen, einen Stab in eine Schlange zu verwandeln, der darin die anderen verwandelten Stabe auffrisst? So ein Unsinn! Nun, Gott hat sicherlich die Macht, solche Wunder zu vollbringen, denn er ist es ja, der die Naturgesetze und alles andere erschaffen hat. Aber wir dürfen solche Wunder nicht als Beweis für die Göttlichkeit eines Menschen ansehen. Sie können ja nur für den wirklich ein Beweis sein, der die Wunder selbst gesehen hat, sonst ist es eine Geschichte. Daher haben solche Begebenheiten auch immer einen bildhaften, einen symbolischen Charakter. Die Wunder Moses können auch als die bildhafte Darstellung der Macht des Wortes Gottes betrachtet werden, das die leeren und abergläubischen Lehren der alten Priester überragt und zunichte macht, erklärt Oma. Kimia nickt nachdenklich. Das heißt also, es könnte passiert sein, damit die Ägypter, die es gesehen haben, gläubig wurden. Aber wir müssen auf andere Weise erkennen, dass Moses von Gott geschickt worden ist. Genau, aber die Ägypter sind nicht gläubig geworden, denn der Pharao war nicht empfänglich für Gottes Wort und wollte das Volk Israel nicht ziehen lassen. Moses ging wieder zu ihm und drohte ihm, dass Gott ihm 10 schlimme Plagen schicken werde, wenn er das Volk Israel nicht ziehen lassen würde. Der Pharao tat diese Drohungen ab und glaubte Moses nicht. So kam die erste Plage. Es gab eine schwere Flut, die den Nil mit rotem Schlamm verseuchte und sein Wasser ungenießbar machte. Die Getreidespeicher wurden überflutet und die Vorräte vernichtet. Der Nil war die Lebensader der Ägypter und ohne sein Wasser hatten die Ägypter nur wenig Trinkwasser. Der Pharao blieb jedoch verstockt und so kamen weitere Plagen über die Ägypter. Eine Invasion von Fröschen fiel über das Land her. Hagel zerstörte die Ernten und auf den Hagel folgten die Heuschrecken, die alles kahl fraßen, was noch an Grün vorhanden war. Zuletzt suchte eine schwere Epidemie das Land heim, die viele Todesopfer forderte und auch den ältesten Sohn des Pharaos hinwegraffte. Die Hebräer aber blieben von allen Plagen verschont. Nach jeder Plage trat Moses vor den Pharao und riet ihm, sein Volk jetzt freizulassen. Jedes Mal weigerte sich der Pharao und erst, als die nächste Plage kam, überlegte er sich anders. War sie jedoch vorüber, brach er sein Versprechen wieder und verstärkte seine Unterdrückung nur noch. Als aber sein Sohn unter den Todesopfern der Seuche war, ließ er sie endlich gehen. Moses ließ die gute Nachricht verbreiten. Alle sollten ihren Hausrat packen, ihr Vieh nehmen und sich zum Abzug bereithalten. Die Ägypter waren inzwischen so zermürbt von den Plagen, die ihnen widerfahren waren, dass sie die Hebräer nun möglichst schnell gehen lassen wollten. Der Auszug aus Ägypten wird in den jüdischen Gemeinden heute noch als Pessachfest gefeiert. Der Begriff Juden, unter dem man heute von den Hebräern spricht, entwickelte sich im Laufe der Geschichte und bezeichnet Menschen, die den alten Stämmen Israels entstammen oder zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Gut, Moses führte also nun das Volk aus Ägypten hinaus. Es war eine anstrengende, lange Wanderung. Die Menschen waren erschöpft, hungrig und durstig. Nach einigen Tagen erreichten sie das Rote Meer und rasteten. Doch während sie rasteten, bemerkten sie, dass der Pharao erneut sein Wort gebrochen hatte und mit einer Armee hinter ihnen herjagte. Da bekamen sie große Angst, denn sie dachten, sie säßen in der Falle, vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen das Heer des Pharao. Wohin sollten sie fliehen? Sollte hier ihre Freiheit schon zu Ende sein? Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Moses rief ihnen in Erinnerung, dass Gott ihn geschickt hatte, um sie aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien, und er würde sie nicht in Stich lassen. Sie sollten unbedingt auf Gott vertrauen. Als nun die Ägypter näher kamen, erhielt Moses von Gott den Befehl, seinen Stab zu nehmen und die Hand über dem Meer auszustrecken. Was glaubt ihr, was dann geschah? Ha, das weiß ich, ruft Merle. Moses teilte das Meer, sodass die Israeliten dadurch auf die andere Seite gehen konnten. Und als die Soldaten hinterherkamen, schlugen die Wellen über ihnen zusammen und alle ertranken. So steht das geschrieben, ja, stimmt Oma Antonia zu. Ist es jetzt auch wieder so ein Wunder, das eine symbolische Bedeutung haben kann? Überlegt Kimia. Ich denke schon, vielleicht sind die Israeliten wirklich durch ein ausgetrocknetes Meer marschiert und die Ägypter ertranken. Vielleicht soll uns auch nur erneut verdeutlicht werden, dass die Macht Gottes unvorstellbar groß ist und dass es mit Gottvertrauen kein Hindernis gibt, das wir nicht überwinden können. Darüber muss man nachdenken. Was war auf der anderen Seite des Meeres, Oma? Erzähl weiter. Nun, am anderen Ufer des Roten Meeres breitet sich die Wüste aus. Trocken, staubig und heiß. Sie marschierten weiter, aber die Vorräte wurden knapp und die Hebräer unzufrieden. Es gab sogar einige, die bereuten, mit Moses gegangen zu sein. Sie beklagten sich über Moses und zweifelten an ihm und dem, was er ihnen von Gott erzählt hatte. Sie erreichten den Berg Sinai und schlugen ihr Lager am Fuß des Berges auf. Moses jedoch zog sich von seinem Volk zurück. Wie kleingläubig waren die Menschen. Hatten sie denn kein Vertrauen, keine Geduld? Es verlangte ihnen danach, sich in stiller Einsamkeit Gott zuzuwenden und seine Führung zu suchen. Wie sollte es weitergehen?
Während Moses auf dem Berg Sinai weilte, sprach Gott zu ihm, und Moses gab seinem Volk die Worte Gottes weiter. Gott ermahnte sie, gab ihnen Gesetze und Zeichen seiner Macht. Er rief Moses mehrmals auf den Berg, um ihn mit all dem Wissen und den Anweisungen vertraut zu machen, die für die Entwicklung des Volkes Israel zu einer starken, gottesfürchtigen Gesellschaft nötig war. Am Ende blieb Moses noch einmal 40 Tage auf dem Berg und erhielt von Gott die berühmten 2 Gesetzestafeln. Das Volk aber war über diese Zeit ungeduldig geworden und verlangte von Aaron als Stellvertreter Mose, ihnen eine goldene Statue zu machen, um diese anzubeten. Sie sammelten ihren Schmuck zusammen und schmolzen ihn. Dann erschufen sie daraus ein goldenes Kalb, das sie anbeteten und umtanzten. Sehr schnell hatten sie Gott vergessen und erhofften sich Rettung von einem Götzen. Könnt ihr euch vorstellen, wie wütend Moses wurde, als er sah, was die Israeliten getan hatten? Er zerstörte den Götzen und zerschmetterte voll Wut die beiden Tafeln. Dann stieg er den Berg Sinai wieder hinauf und bat Gott um Vergebung für sein Volk und betete und meditierte weitere 40 Tage. Ich glaube, er war sehr enttäuscht von den Menschen. Aber Gott vergab den Menschen, richtete Moses auf und erfüllte ihn mit neuer Kraft. Und als Moses nun erneut vom Berg herunterkam, strahlte sein Gesicht hell und leuchtend. Er trug 2 neue Gesetzestafeln und gebot dem Volk Israels, nach diesen Gesetzen zu leben. Kennt ihr die 10 Gebote? Ich glaube, du sollst nicht töten, grübelte Merle. Du sollst nicht stehlen, ergänzt Kimia. Wir schauen mal in der Bibel nach, was meint ihr? Merles Mutter steht auf und holt ihre Bibel aus dem Bücherregal. Sie blättert bis zum 2. Buch Mose. Kurz darauf hat sie die Stelle gefunden. Also, Gott sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis, Abbild, machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst da keine Arbeit tun. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deines Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Moses gab also nun den Menschen diese Gebote als Grundlage für ihr Handeln. Sie würden ein heiliges Volk werden, wenn sie Gottes Gebote befolgen und einhalten würden. Die Hebräer versprachen, Gottes Geboten zu gehorchen. Und so wurde der Bund Gottes mit den Menschen ein weiteres Mal erneuert. Dieses Volk wurde nun zum jüdischen Volk. Und die Gebote und Gesetze, die Moses brachte, wurden in der Tora aufgezeichnet. Heute sind die 10 Gebote überall bekannt und in die Gesetzestexte vieler Länder eingegangen. Es dauerte aber noch sehr lange, bis das Volk Israels das heilige Land Kanaan erreichte. Moses war inzwischen sehr alt geworden. Als er eines Tages auf dem Gipfel eines Berges anhielt, konnte er das gelobte Land erblicken und wusste, dass er sein Ziel erreicht hatte. Seine Aufgabe war erfüllt. Auf diesem Berg fand Moses irdisches Leben ein Ende. Aber er hinterließ seinem Volk neben den 10 Geboten viele weitere Gesetze, die die Juden in die Lage versetzten, eine große Kultur aufzubauen. Sie brachten große Könige hervor und sogar einige der großen griechischen Philosophen, wie zum Beispiel Sokrates, wurden von der Kultur Israels inspiriert. In der Folge traten immer wieder kleinere Propheten auf, die das Volk ermahnten und auf den geraden Pfad zurückführten. Sie verhießen auch das Kommen weiterer großer Manifestationen und den Tag Gottes am Ende der Zeit, an dem der Herr der Herrscher erscheinen werde. Von all dem berichtet die Tora, die auch in der Bibel im Alten Testament enthalten ist. Gott hat sein Versprechen gehalten und nach Abraham Moses geschickt, stellt Merle fest. Genau, und er wird sein Versprechen, seinen Bund immer halten. Die Menschen tun sich da allerdings ein bisschen schwerer, wie ihr an den Israeliten ja gesehen habt. Sie brauchten eine Weile, bis sie Moses wirklich anerkannten und fielen zunächst in ihren Aberglauben zurück. Aber am Ende glaubten sie wieder an den einen Gott. Und, wie Oma erzählt hat, schufen sie im Laufe der Jahrhunderte eine großartige Kultur, fügt Kerstin hinzu. Ja, ich will Gottes Bund nie vergessen und immer auf ihn hören, ruft Kerle voller Inbrunst. Ich auch, stimmt Kimia ein. Ja, das ist doch prima. Ein guter Vorsatz, lächelt Kerstin.